Hallo Tabea.
Hallo Marie.
Und hallo liebe Zuhörer.
Hello.
Der Ton,
der sollte jetzt megamäßig sein.
Ja, der war davor schon gut. Der war studentengut.
Wir wurden immer gelobt für unseren Ton.
Ja, schon. Aber es war kein gutes Mikro. Dementsprechend, jetzt sind wir keine Studenten mehr. Jetzt können wir uns ein bisschen besseres Mikro leisten.
Beim PJ-Gehalt. Uiuiui.
Ja.
Nein, aber wir haben natürlich trotzdem investiert für euch, aber auch Richtig. Ein bisschen für uns, weil das ist rosa. Wir haben es auf Insta schon gezeigt.
Ja, also schaut mal bei Insta vorbei, wenn ihr es sehen wollt. Das Mikro ist nämlich wirklich ganz cool.
Genau, es ist Win-Win für euch und für uns.
Richtig.
Und wir machen auch gleich mal eine Abstimmung bei Spotify.
Ob ihr was merkt.
Ob ihr einen Unterschied hört.
Genau. Und jetzt mal zum wesentlichen Teil der Folge, denn heute kommt wieder eine inhaltliche Folge und wir haben euch alles rund um das Thema Morbus Crohn und Colitis ulcerosa vorbereitet.
Genau, heute gibt es sozusagen Teil 3 unserer GIT-Reihe und da wollen wir über chronisch entzündliche Darmerkrankungen sprechen.
Ja, da machen wir einmal so einen kleinen Wrap-up wieder, Pathophysiologie, dann die Erkrankung an sich, dann die Medikation, Leitlinie.
Ja.
As usual.
Genau, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass ihr eine schöne Folge habt und wünschen euch viel Spaß und
dann geht's jetzt los.
So, dann starten wir auch mal direkt in die Folge. Wir haben ja schon einmal kurz am Anfang gesagt, trotzdem nochmal für euch, heute chronisch entzündliche Darmerkrankungen.
Genau, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, zwei verschiedene Dinge, die nicht gleich sind und wir werden auch gleich nochmal eingehen, was der Unterschied ist. Und man kürzt die manchmal mit MC und CU ab, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen.
Genau.
Und es gibt noch eine andere Abkürzung, Tabea, in dem Zusammenhang.
Ja, für chronisch entzündliche Darmerkrankungen gibt es auch noch CED, aber wir werden uns bemühen, unser pharmazeutisches Abkürzungsreden abzulegen für euch und das immer auszusprechen. Aber
nee, wir sagen es, wir sprechen es aus, aber manchmal sieht man das, deswegen,
ja. Gut, wie häufig ist denn in Deutschland die Erkrankung der chronisch entzündlichen Darmerkrankung?
Also es sind fast 300.000 Menschen, was ich tatsächlich ziemlich viel finde. Also jetzt nicht so super wenig.
Das stimmt. Ja. Deswegen wichtiges Thema und deswegen sprechen wir da auch heute drüber.
Ja, machen wir.
Genau, tatsächlich ist das Thema, finde ich persönlich, in der Apotheke nicht so sehr... es ist halt kein OTC-Thema, sondern nur ein Rx. Also nochmal
so Abkürzungen.
Also OTC bedeutet over the counter, also praktisch
freiverkäuflich.
Genau, freiverkäuflich und Rx bedeutet dann eben verschreibungspflichtig, also alles, was auf dem Rezept steht.
Ja, aber finde ich interessant, weil diese Abkürzung, die hat man im Studium nie benutzt.
Nee.
Die hat man erst im PJ gelernt. Aber finde ich, also ist wichtig für den Alltag danach, deswegen, also OTC kannte man, aber Rx kannte ich noch nicht. Genau. Also nicht so ein wichtiges Thema in der Apotheke, aber ein wichtiges Thema für den Patienten.
Richtig.
Weil das einen sehr betreffen kann.
Ja, und auch nicht schön ist.
Genau. Und wir haben ja gerade schon gesagt, wir wollen einmal den genauen Unterschied zwischen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn erstmal klären. Und der wichtigste Unterschied ist hierbei die Ausdehnung der Erkrankung.
Genau. Und zwar, während Colitis ulcerosa nur den Dickdarm betrifft, kann Morbus Crohn an allen Stellen im Magen-Darm-Trakt zu finden sein. Vor allem im unteren Dünndarm und im Dickdarm. Und dann gibt's noch so einen wichtigen Begriff, der nennt sich transmural.
Genau, bei Morbus Crohn ist es nämlich so, dass tiefere Darmwandschichten betroffen sind und in den Entzündungsprozess mit einbezogen sind und das halt eben stärker als bei der Colitis ulcerosa und deswegen leitet sich aus diesem transmuralen Entzündungsmuster des Morbus Crohns dann auch die Komplikationen ab, die es beim Morbus Crohn geben kann, denn da kann es dann zu Stenosen oder Fisteln noch kommen.
Genau, bedeutet jetzt aber nicht, dass Colitis ulcerosa irgendwie die weniger schwere Erkrankung ist. Beide Erkrankungen können milde bis schwere Verläufe zeigen.
Genau. Jetzt wollen wir noch einmal klären, was es beim Morbus Crohn denn für Symptome geben kann. Man kennt es ja vielleicht auch, manchmal hat man schon mal was gehört, aber ich glaube, es gibt da einige Sachen, die sehr typisch sind.
Genau, und zwar kann es mehrmals am Tag wässrigen oder breiigen Durchfall geben, auch mit Blut tatsächlich. Außerdem Krämpfe und Schmerzen im Unterbauch.
Mhm. Und auch ab und zu immer wieder leichtes Fieber, eben weil wir eben so einen starken Entzündungsprozess im Darm haben, kann es eben sein. Und dann auch, wenn das Immunsystem halt immer so krass noch involviert ist, Müdigkeit und allgemeines Krankheitsgefühl.
Genau. Und jetzt hast du ja vorhin schon mal die Pathophys angesprochen, die Pathophysiologie, auch wir haben schon wieder Abkürzungen. Genau, wie entsteht denn diese Erkrankung?
Genau, also wir haben ja schon das Immunsystem gerade angesprochen, aber generell für die Entstehung hier wichtig ist zum Beispiel genetische Faktoren oder aus der Umwelt. Und bei den genetischen Faktoren ist es zum Beispiel das NOD2-Gen, was für Morbus Crohn diskutiert wird. Und bei den Umweltfaktoren wäre das dann sowas wie Ernährung, Stress, Rauchen, Infektionen.
Genau. Und durch diese Faktoren, ob jetzt genetisch oder Umweltfaktoren, können Bakterien dann durch dadurch beeinträchtigte Rezeptoren und beeinträchtigte Abwehrfunktionen die sogenannte intestinale Barriere, also praktisch die Barriere, die wir im Gastrointestinaltrakt vorfinden, mhm. wo Bakterien eigentlich nicht durch dürften. Beispielsweise Tight Junctions auch, ist so ein Begriff für alle, die Pharmazie studieren vielleicht noch.
Haben wir auch, glaube ich, in den Folgen davor schon öfters mal genannt.
Genau, die sind zum Beispiel auch vermindert. Die Epithelzellschicht ist durchlässiger, also das ist alles Teil dieser Barriere. Und Bakterien können eben durch diese Faktoren dann auf einmal das Ganze überwinden.
Mhm.
Was beim gesunden Patienten eben nicht möglich wäre. Und genau, dadurch bricht diese Barriere dann eben komplett zusammen und es kommt zur pathologischen Aktivierung des intestinalen Immunsystems.
Genau, und dann wären proinflammatorische Zytokine ausgeschüttet oder produziert. Und bei Colitis ulcerosa sind es dann vor allen Dingen TH2-Helferzellen, die dann proliferieren. Und bei Morbus Crohn sind es eher die TH1-Helferzellen. Und deswegen haben wir auch unterschiedliche Zytokine bei den beiden Erkrankungen.
Genau. Und ganz allgemein abschließend kann man sagen, es kommt dann eben zu einer komplexen Entzündungsreaktion. Also wir haben ja viele Zytokine, die frei werden. Und dadurch dann eben auch zu einer lokalen Gewebsschädigung.
Genau, und dann halt kann man sich auch ganz gut die Symptome eben erklären mit dem Durchfall oder auch mit oder ohne Blut, je nachdem, wie schwer eben diese Gewebeschädigungen ausgeprägt sind.
Und vielleicht zum Abschluss der Pathophysiologie nochmal ein paar Zytokine, die so ausgeschüttet werden. Also sowohl bei TH1 als auch bei TH2 werden TNF-Alpha und Interleukin-6 ausgeschüttet. Und bei TH1 noch zusätzlich Interferon Gamma, für TH2 noch Interleukin 5 und 13.
Genau, und das ist gleich wichtig, wenn wir vielleicht nochmal auf die Medikation eingehen.
Genau, dann würde ich sagen, haben wir schon die Pathophysiologie hinter uns gebracht und kommen damit schon zur medikamentösen Therapie.
Genau. Die Behandlung beider Erkrankungen sind sehr ähnlich, variieren aber nach Schweregrad, Aktivität, Lokalisation und Ausbreitung und aber auch danach, wie der jeweilige Patient auf die Medikation reagiert. Also da gibt's verschiedene Stufen, und manche reagieren eben auch auf manche Medikation anders und da muss man dann genau gucken. Bei der Colitis ulcerosa ist es so, dass man bei akuten Schüben, also leicht bis mittelaktiver Colitis ulcerosa, als erste Wahl immer erstmal Aminosalicylate einsetzt. Zum Beispiel Mesalazin. Und da klingelt es bei mir in den Ohren. Denn das war eine Frage im Staatsexamen, die immer ganz präsent war. Denn da haben wir ganz viel Mesalazin-Zäpfchen besprochen. Denn die sollen eben lokal im Darm wirken. Und deswegen konnte man sich das mit den Zäpfchen immer ganz gut erklären bei dem bei der lokalen Wirkung. Genau. Aber Tabea, erstmal zum Wirkmechanismus. Wieso brauchen wir die oder wieso nehmen wir die?
Genau, die Aminosalicylate, da kommt es zu einer Stimulierung von PPAR-Gamma. Das ist ein Transkriptionsfaktor, der ist relevant bei der intestinalen Integrität und außerdem wichtig für die NF-Kappa-B-Hemmung. NF-Kappa-B ist auch wieder so ein proinflammatorischer ja, das immer wenn irgendwas, irgendeine Entzündung ist, dann ist da NF-kappa-B.
Hört mal in unsere Glukokortikoid-Folge rein, da erklären wir das nochmal genauer.
Genau, und dadurch wird dann, das sozusagen PPI-Gamma wird stimuliert und das hemmt dann NF-kappa-B.
Mhm.
Und dadurch wird dann Zytokinproduktion gehemmt und auch über die 5-Lipoxygenase die Leukotriensynthese blockiert. Und das sind ja auch wieder in entzündlichen
Schmerzmediatoren. So.
Genau. Und das ist erstmal der Wirkmechanismus. Und immer, wo es eine Wirkung gibt, gibt es auch eine unerwünschte Wirkung.
Genau. Also unerwünschte Wirkungen können zum Beispiel Diarrhöen sein, Kopfschmerzen, Schwindel. Exantheme, als aber auch Transaminasenanstieg.
Genau, und hier ist noch wichtig, wir haben ja jetzt erstmal Mesalazin genannt, es gibt auch noch Sulfasalazin und da ist noch wichtig, auf das Steve-Johnson-Syndrom hinzuweisen. Heißt immer, die Patienten sensibilisieren für Hautausschläge und Fieber und Klaragenese, dass man dann eben direkt zum Arzt geht, weil es sehr gefährlich werden kann.
Genau, und Tabea hat ja gerade schon Sulfasalazin und Eusalazin angesprochen und Mesalazin haben wir als erstes genannt. Und der Unterschied ist eben der Freisetzungsort. Also Mesalazin wirkt im proximalen Dünndarm. Dann haben wir noch magensaftresistentes Mesalazin, das wirkt dann im distalen Dünndarm. Eusalazin wirkt im proximalen Kolon und Sulfasalazin dann auch. Genau, und die Freisetzungsart kann dann auch noch etwas variieren. Aber das nur mal so chemisch am Rande.
Mhm, genau, das ist dann auch wieder sehr technolastig.
So, was machen wir jetzt bei schweren, akutem Schub?
Genau, da ist es dann manchmal nicht mehr ausreichend mit den Aminosalicylaten und da müssen wir dann eben doch auf ein Glukokortikoid gehen.
Genau, vor allem Budesonid zum Beispiel.
Genau, und was ich noch ganz interessant fand, bei Colitis ulcerosa gibt es tatsächlich ein erhöhtes Thromboserisiko, weswegen man eben auch Thromboseprophylaxe betreiben muss.
Genau, und dann ist hier noch ein Begriff sehr wichtig, denn es gibt auch die steroidrefraktären Verläufe und das bedeutet eben steroidrefraktär, dass sie eben auf Glukokortikoide nicht gut reagieren. Oder nicht ausreichend. Und da würden wir dann Cyclosporin oder Tacrolimus einsetzen, TNF-Alpha-Antikörper wie zum Beispiel Infliximab, Adalimumab und Golimumab. Wir besprechen die gleich. Wir hatten jetzt noch keine separate Immunsuppressiva-Folge gemacht, ne, Tabia?
Nee, nur Glukokortikoide.
Nur Glukokortikoide, aber wir erklären euch das gleich.
Eigentlich sehr interessant.
Es ist voll, ich fand es richtig cool. War mein Lieblingsthema.
Ja, das war ganz cool. Fangen wir mal an vielleicht mit Cyclosporin und Tacrolimus, weil die an einer ähnlichen Stelle wirken, und zwar am T-Zell-Rezeptor. Und
genau.
Da ist es so, dass wir zwei verschiedene Moleküle, Proteine haben, die im Endeffekt dafür sorgen, dass Calcineurin frei wird. Calcineurin macht dann wiederum, dass der nukleäre Faktor aktivierter T-Lymphozyten dephosphoryliert wird.
Genau.
Und dann kommt es im Endeffekt zu einer Transkription und zur Proteinsynthese von Interleukin 2. Sehr langer Weg. Es geht nur darum, dass wir praktisch Interleukin 2 durch Andocken an den T-Zell-Rezeptor Interleukin 2 produzieren können. Genau, wir haben ja vorhin erklärt, die T-Helferzellen machen eben, dass Interleukine freigesetzt werden und das ist eben so ein Mechanismus. Und ja, hier greifen Cyclosporin und Tacrolimus ein.
Die Proteine, von denen Tabea jetzt geredet hat, sind eben Cyclophilin und FKBP12. Und unser Cyclosporin bindet jetzt eben an Cyclophilin. Und dieser Komplex hemmt dann Calcineurin. Und deswegen können wir dann eben nicht mehr NFAT dephosphorylieren. Und deswegen haben wir weniger Interleukin 2. Und bei Tacrolimus ist es eben jetzt so, dass es an FKBP12 bindet und dann eben auch Calcineurin hemmt und wir auch wieder weniger dephosphorylieren können und weniger Interleukin 2 haben.
Ja, auf jeden Fall ein langer Wirkmechanismus.
Schaut euch das mal auf dem Bild an.
Genau,
das
da
ist ganz,
gibt es in den Lehrbüchern gut, ganz gute Abbildungen. Dann ist das Ganze auch nicht mehr so verwirrend. Ja, und bei den TNF-Alpha-Antikörpern, also TNF-Alpha ist ja auch immer in Entzündungsprozesse involviert. Und wenn wir da natürlich einen Antikörper haben, dann werden natürlich alle, wird TNF-Alpha abgefangen.
Genau, ganz basic.
Ja.
Die muss man dann halt lernen, in
genau.
dem Fall.
Genau, vielleicht.
Oder kennen, wenn es einen interessiert. Sind ja nicht alle Pharmaziestudenten.
Genau, vielleicht Infliximab ist Humanmurin und Adalimumab und Golimumab sind nur humane TNF-Alpha.
Genau. Genau, es gibt noch weitere Immunsuppressiva, aber das erstmal die, die jetzt hier in dem Fall relevant sind.
So, und wenn das jetzt auch nicht ausreichend ist, können wir sozusagen noch hoch eskalieren. Dann gibt es noch einen Integrin-Antikörper, nämlich das Vedolizumab.
Mhm.
Und ein JAK-Inhibitor, das Tofacitinib. So, kurz zum Vedolizumab. Da ist es so, wenn sozusagen diese TNF-Alpha-Antikörper versagen, dann wird der eben eingesetzt und der ist ein Integrin-Rezeptor-Antagonist und bildet an ein Integrin auf den Lymphozyten,
ja,
sodass dann die Bindung an das mukosale Adresin-Zell-Adhäsionsmolekül auf dem Darmepithel blockiert wird. Und das bedeutet im Endeffekt, dass dann durch die Bindung können die Lymphozyten eben durch die durch das Epithel beziehungsweise durch die Zellwand, das Darmepithel, und das wird eben verhindert durch diesen Antikörper, weil
dass
wir wollen
nicht
ja
durchkommen.
Genau, wir wollen ja die Entzündung nicht in das Darmepithel reinbekommen und das
genau,
wird eben verhindert.
Dass wir eben diese eskalierende Immunreaktion abmildern.
Genau, beziehungsweise dass eben die Immunzellen gar nicht da rein können.
Genau.
Ja.
Genau, dann gibt es noch den JAK-Inhibitor und Zytokinrezeptoren sind eben JAK gekoppelt. Und deswegen, wenn wir dann eben eine Bindung von einem Zytokin haben, wird eben JAK aktiviert und phosphoryliert und dann der JAK-STAT-Weg aktiviert und so proinflammatorische Zielgene halt eben abgelesen. Und wollen wir eben nicht. Wir hatten die JAK-Inhibitoren schon mal in der Rheuma-Folge besprochen.
Ja.
Und in dem Fall wollen wir eben auch nicht, dass eben diese Immunreaktion dadurch gesteigert wird.
Genau, es ist halt im Endeffekt einfach ein proinflammatorischer Weg und der soll eben blockiert werden.
Ein Signalweg, den wir dadurch hemmen, dieser JAK-STAT-Weg. Und das kennt man, wie gesagt, von der rheumatoiden Arthritis, Psoriasis oder eben mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa und Morbus Crohn.
Genau, und da vielleicht auch noch wichtig, gab es auch einen roten Handbrief 2019, dass die Anwendung bei Patienten mit Risiko für Lungenembolien, Herzinsuffizienz oder Gerinnungsstörungen eingeschränkt wurde. Auch immer wichtig zu wissen für Patienten, wo man vielleicht weiß, dass sowas vorliegt.
Ja.
Noch ein kleiner Abstecher. Wir wollen jetzt nicht so genau auf das Medikament eingehen, aber es gibt einen Zwingosin-1-Phosphat-Rezeptor-Modulator. Also irgendwie ist diese Folge ganz schön heftig.
Ozanimod.
Genau. Und der zeigt auch hier vielversprechende Ergebnisse. Wir kennen den aus der
Multiplen Sklerose-Therapie. Da haben Tabea und ich nämlich einen Vortrag gemacht. War auch ist Forschungsthema von unserem Pharmakologie-Professor gewesen. Ja, und da geht's ganz kurz nur darum, dass einfach die Lymphozyten nicht rauskommen.
Die Migration,
ja. Genau.
Aber da uns das Thema sehr viel Spaß gemacht hat beim Vortrag, wollen wir da nochmal eine extra Folge zu machen?
Da gibt's auf jeden Fall eine extra Folge zu, genau. Ja, und was auch ganz, ganz wichtig ist hier in der Therapie, ist, dass wir Remissionsinduktion erhalten. Also wir wollen quasi von diesem entzündlichen Zustand mit akuten Schüben in eine Remission gelangen. Und dann wäre remissionserhaltende Therapie dann nur noch 5-Aminosalicylate. Das wäre immer das Ziel.
Genau. Dann ist es jetzt so, dass wir bei Morbus Crohn ein bisschen auch örtlich, sage ich mal, behandeln, dass es unterschiedlich ist, je nachdem, welcher Teil des GETs befallen ist. Aber erstmal allgemein wieder, wenn wir so eine leicht bis mittlere Entzündung haben,
geben wir wieder Glukokortikoide, also Budesonid.
Genau, und jetzt ist es aber so, wenn das Kolon befallen ist, dann würde man eben, wie wir vorhin ja auch schon besprochen haben, bei den Aminosalicylaten, dass die örtlich so im Kolon dann wirken, hier auf das Sulfasalazin als Aminosalicylat ausweichen.
Genau, hat man jetzt Dünndarm oder Magenbefall, würde man eher mit einem systemischen Glukokortikoid arbeiten.
Genau, und dann wieder, wenn das nicht ausreichend ist, TNF-Alpha-Antikörper, die haben wir vorhin schon genannt. Und jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen andere Immunsuppressiva. Dankeschön. Ich war gerade bei Stimulanz, ich dachte, nee, das wollen wir nicht. Also andere Immunsuppressiva, und zwar Azathioprin, Mercaptopurin oder auch MTX. Wollen wir nochmal kurz auf die vielleicht eingehen?
Ja, ganz kurz. Also Azathioprin hatten wir schon mal in der Gichttherapie.
Ja, und MTX meine ich auch. Ja. Wir können vielleicht generell sagen, wir haben ja gerade darüber geredet, dass beim TCR-Rezeptor Interleukin 2 frei wird, und das hemmen wir. Wenn wir jetzt Interleukin 2 schon haben, dann hat das auch nochmal einen Rezeptor. So, und an diesem Rezeptor ist der mTOR-Weg, also beziehungsweise mTOR ist so ein Begriff bei Immunsuppressiva. Genau. Und da geht es im Endeffekt auch um eine Zellproliferation von Interleukin-2-induzierten Zellen, eben auch wieder halt proinflammatorisch. Und das Ganze hemmen wir eben mit Azathioprin und MTX. Also haben wir MTX schon mal ausgesprochen?
Methotrexat.
Genau.
Und ist eben Antimetabolit und hemmt die Hydrofolatreduktase. Ja, dadurch haben wir weniger Thymidin- und Purinbasen. Und dann eben ist es, wie gesagt, ein Inhibitor der Interleukin-2-induzierten Zellproliferation.
Genau. Und vielleicht noch zum Azathioprin. Das ist eben das Prodrug von dem Mercaptopurin. Also ja, das heißt, die haben natürlich dann den gleichen Wirkmechanismus.
Ja.
Gut, dann haben wir die beiden nochmal besprochen. Das waren hier nochmal ein bisschen andere Immunsuppressiva.
Das machen wir aber auch nochmal in einer richtigen Folge. Also
ja.
Ihr habt es jetzt mal gehört, es gehört jetzt so zu GT, es gehört aber auch zu Immun.
Genau, das
irgendwo
sind halt,
muss es dazwischen.
Richtig, es sind halt einfach immunvermittelte, chronisch entzündliche Erkrankungen. Also entzündlich ist halt immun.
Genau.
Ja, also wie gesagt, darauf gehen wir gerne nochmal in einer gesonderten Folge ein.
Okay, und wenn jetzt hier die auch alle versagt haben, haben wir auch wieder Vedolizumab oder Ustekinumab. Das ist jetzt ein Interleukin-12-23-Antikörper.
Genau, den wieder das Gleiche kennt man beispielsweise auch von der Psoriasis. Also das sind eben alles chronisch entzündliche Erkrankungen. Und die, ja, den setzt man eben ein. Interleukin 12 und 23 sind dann praktisch wieder Zytokine, die wir nicht haben wollen, weil sie wieder proinflammatorisch sind. Und dementsprechend hemmen wir die also wieder.
Interleukin 12 ist vor allen Dingen auf Monozyten und Makrophagen und induziert und unterhält TH1-Zellen. Und Interleukin 23 haben wir auf dendritischen Zellen und Makrophagen und hätte Einfluss auf die Differenzierung von TH17-Zellen.
Gut, und dann haben wir hier remissionserhaltend bei einem komplexen Verlauf Azathioprin oder Mercaptopurin. Mhm. Ansonsten würden wir TNF-Alpha-Antikörper oder MTX verwenden.
Ja. Ja, das war jetzt ein ganz schöner Ritt durch Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir nochmal kurz von oben bis unten durchgehen, was wir so besprochen haben, damit wir weil an sich ist die Folge jetzt nicht super lang, die war aber sehr intensiv, dass wir einfach nochmal so einen groben Überblick haben, was wir so besprochen haben.
Genau, starten wir mal so. Wir haben über chronisch entzündliche Darmerkrankungen gesprochen. Wir haben gesagt, der Unterschied zwischen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn ist die Ausdehnung der Erkrankung. Colitis ulcerosa haben wir eher im Dickdarm und Morbus Crohn eben theoretisch an allen Stellen und zusätzlich transmural, also sozusagen dadurch dann auch Komplikationen wie Stenosen oder Fisteln.
Genau, dann haben wir kurz erklärt, wie sich Morbus Crohn so äußern würde. Da haben wir zum Beispiel mehrmals am Tag wässrigen oder breiigen Durchfall mit oder ohne Blut, aber auch Krämpfe und Schmerzen, leichtes Fieber, aber auch Müdigkeit. Genau, und es gibt verschiedene Ursachen, entweder genetische oder Umweltfaktoren.
Genau, und das ist dann eben so, dass wir dann beeinträchtigte Rezeptor- und Abwehrfunktionen haben und Bakterien eben diese intestinale Barriere überwinden können, diese zusammenbricht und wir dann eben eine komplexe Entzündungsreaktion haben und dadurch auch lokale Gewebsschädigungen entstehen.
Bei der medikamentösen Therapie, oh, ich kann heute nicht sprechen, haben wir gesagt, dass die je nach Schweregrad, Aktivität, Lokalisation und Ausbreitung variiert, dass man bei akuten Schüben bei Colitis ulcerosa vorrangig die Aminosalicylate einsetzt, da gibt es verschiedene je nach Wirkort und wenn man dann eben einen schweren akuten Schub hat, kommen noch Glukokortikoide dazu und man muss hier auf die Thromboseprophylaxe achten. Und es gibt auch steroidrefraktäre Verläufe. Dort würde man dann Immunsuppressive einsetzen, wie Cyclosporin, Tacrolimus, TNF-Alpha-Antikörper, wie zum Beispiel Infliximab, Adalimumab oder Golimumab.
Genau, dann haben wir gesagt, wenn das immer noch nicht ausreichend ist, gibt es auch noch Vedolizumab, den Integrin-Antikörper, oder Tofacitinib, den JAK-Inhibitor.
Genau. Bei Morbus Crohn ist es jetzt so, dass man dort auch nochmal guckt, wo der Befall ist. Beim Kolonbefall kann man auch Sulfasalazin anwenden. Bei Dünndarm und Magen würde man auch eher zu einem systemischen Glukokortikoid greifen. Und auch hier, wenn das nicht ausreicht, TNF-Alpha-Antikörper, Azathioprin, 6-Mercaptopurin oder auch MTX. Und bei kompletten Versagen dann wieder Vedolizumab und hier noch ein anderer Ustekinumab, Interleukin-12-23-Antikörper.
Genau, dann vielleicht noch einen Satz. Es gibt auch immer mal zu hören im Zusammenhang mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa eine Operation. Würde man vor allem bei Therapieversagen überlegen und man könnte damit beispielsweise auch so diese Stenosen oder Fisteln, die wir bei Morbus Crohn besprochen haben, behandeln bzw. rausschneiden. Man macht das eher laparoskopisch, also dass man das minimalinvasiv probiert. Aber grundsätzlich würde man schon eher medikamentös therapieren erstmal bei den Erkrankungen.
Genau, man versucht eben die Remission zu erlangen und dort halt möglichst lange zu bleiben und die Schübe zu verkürzen. Ja, also wir haben jetzt weder wenig privat gequatscht noch irgendwie anders geredet. Also ja, wir hoffen, ihr konntet auf jeden Fall trotzdem was mitnehmen.
Genau, es war wieder eine Heavy-Folge. Ich würde sagen, unsere nächste Folge ist ja schon wieder eine Talktime.
Genau, die kommt dann auf jeden Fall regelmäßig. Und wir werden jetzt erstmal alle 2 Wochen nur eine Folge machen. Das können wir auch nochmal dazu sagen. Es war jetzt doch in letzter Zeit echt ein bisschen heavy mit der Arbeit.
Genau, wir haben gemerkt, 40 Stunden arbeiten plus Podcast plus noch alles andere Private drumherum ist dann ein bisschen viel. Und wir wollen für euch so eine Regelmäßigkeit beibehalten. Deswegen haben wir gesagt, bevor wir das dann immer wieder mal nicht hinkriegen, machen wir es einfach lieber regelmäßig alle 2 Wochen. Und hoffen, ihr habt dann länger Vorfreude.
Ja, und wir sind mal gespannt, um was es in der nächsten Talktime gehen wird.
Ja, freut euch drauf und stimmt mal gerne ab, ob ihr jetzt bei der Folge Unterschied gehört
habt. Ja, das wäre so krass.
Ja, ich habe einen gehört, als wir es getestet haben vorhin.
Ja, und dann kommt ja noch, also dann wird ja noch alles schön gemacht und so. Mhm. Dann könnte ich mir vorstellen, dann...
Wir können jetzt sogar ein Echo einstellen, aber das will keiner.
Wir spielen jetzt nicht an dem Mikro rum, das haben wir vorhin gemacht.
Nein. wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
Und dann hören wir uns das nächste Mal bei
Tablettentalk.
Tschüss.
Ciao. Am Ende der Folge noch kurz unser Disclaimer. Wir wollen euch lediglich informieren und keine medizinische Beratung durch Arzt oder Apotheker ersetzen. Der Inhalt der Folge ist immer mit größter Sorgfalt recherchiert. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Verlässlichkeit der bereitgestellten Inhalte. Und diese Inhalte dürfen nicht zur Erstellung eigenständiger Diagnosen verwendet werden. Haftung ausgeschlossen.